Das ist der erste Teil einer kleinen Podcast-Reihe zum Thema ZFU, also Fernunterrichtsschutzgesetz. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Rückfragen dazu erhalten und habe mir dann gedacht, ich gehe das Thema mal ganzheitlich an. Was bedeutet das? Ich habe 3 Interviews geführt. Einmal mit einer Rechtsanwältin und das ist auch das, was ich dir gleich einspielen werde. Rechtsanwältin Nicole Schütt ordnet das Thema ZFU einmal rechtlich für uns ein. Das heißt, was genau bedeutet das? Was sind die Schranken der ZFU? Wann bin ich zertifizierungspflichtig? Und so weiter. Und dann habe ich noch 2 Erfahrungsberichte für dich aufgenommen. Ich habe in meinem Netzwerk gefragt, wer sich hat zertifizieren lassen und habe diese Person interviewt. Dann bekommst du einen Einblick, was das genau bedeutet. Angenommen, du entschließt dich dazu, dich zertifizieren zu lassen von der ZFU. Wie läuft das Ganze ab? Was kostet das? Was für Vorteile hat das vielleicht aber auch was für Nachteile? Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil mit Rechtsanwältin Nicole Schütt, die das ganze Thema einmal rechtlich für uns betrachtet. Heute habe ich Rechtsanwältin Nicole Schütt zu Gast, um mit ihr über das Thema ZFU zu sprechen. Nicole ist Rechtsanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und Internetrecht und sie hilft uns heute, das Thema ZFU von der rechtlichen Seite zu verstehen. Das heißt, wann muss ich mich zertifizieren lassen? Wer muss sich zertifizieren lassen? Was passiert, wenn ich das nicht tue? Welche Optionen habe ich? Und so weiter. Sie wird auch für uns die Gerichtsurteile, die jetzt in der jüngsten Vergangenheit aufgekommen sind, rechtlich einordnen, die bisher dazu gefallen sind. Und damit herzlich willkommen, Nicole.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wir verlinken natürlich alles zu dir auch in den Shownotes, aber magst du vielleicht einmal ganz kurz ergänzen, Nicole, bei welchen typischen Herausforderungen so im Online-Recht kannst du eigentlich unterstützen?
Ja, gerne. Also ich bin Anwältin für Internetrecht und Medienrecht bzw. gewerblicher Rechtsschutz. Das sind so Urheberrecht, Markenrecht und Wettbewerbsrecht. Das heißt, so klassische Tätigkeiten sind einmal Durchsetzung von Rechten, ne? Urheberrecht, Markenrecht oder auch Abwehr von Abmahnungen, Bußgeldverfahren. Aber ein großer Schwerpunkt bei mir in der Kanzlei ist, wirklich Online-Business, Online-Unternehmen zu unterstützen, digitale Angebote rechtssicher aufzustellen, von Website-Compliance bis AGB und Vertragsgestaltung, Datenschutz und eben auch so wettbewerbsrechtliche Anforderungen, wie zum Beispiel auch das Thema ZFU.
Wunderbar. Ich habe auch gesehen bei dir, du bietest eine ZFU-Sprechstunde an. Das heißt, falls sich jemand hier denkt, Mensch, Nicole ist mir sympathisch und ich würde da gerne mal so ein bisschen tiefer eintauchen, kann man auch auf deiner Webseite eine ZFU-Sprechstunde buchen oder auch sowas wie, das habe ich zum Beispiel auch schon mal machen lassen, zusammen AGBs oder dergleichen. Also falls sich jemand davon angesprochen fühlt, das interessant findet, da ist die Nicole die richtige Ansprechpartnerin. Okay, einige Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich vielleicht auch schon. Du hast ja auch schon mal Webinare gehalten für Kunden von mir zum Thema E-Mail-Marketing, Social-Media-Recht. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst für die ZFU. Vielleicht nochmal so ganz kurz, um zu beantworten, warum das Ganze jetzt nochmal. Ich hatte dich angefragt, weil das Thema ZFU ja uns alle im Online-Business betrifft. Und kurze Erinnerung, ZFU, Zentrale für Fernunterricht, das ist eine deutsche Behörde, die für die Prüfung, Zulassung aller in Deutschland zulassungspflichtigen Fernlehrgänge zuständig ist. Ja, das habt ihr vielleicht jetzt schon mal gehört, Fern-USG. Das kam jetzt weiter auf, weil, ich meine, 2023 war es, da hat das OLG Celle zum ersten Mal so ein Gerichtsurteil gefällt, was dann wirklich Wellen geschlagen hat in der Online-Business-Branche. Und an der Stelle würde ich mal an dich abgeben, Nicole. Was war das für ein Gerichtsurteil? Warum hat das so Wellen geschlagen? Und warum betrifft uns das alles so in der Online-Business-Branche?
Ja, richtig. Wie du schon sagst, das Fernunterrichtsschutzgesetz ist wirklich ein altes Gesetz aus den 70ern, was eigentlich eher für so klassische Fernschulen gedacht war, ne? Also dieses alte Konzept, man hat vielleicht so Spanischunterricht, schickt eine Kassette hin, bekommt eine Kassette zurück, ne? Macht einen Test, schickt den Test hin. So diese alten Modelle waren damit quasi erfasst. Deswegen haben es viele nicht auf dem Schirm gehabt, wobei es schon auch damals auch schon für Online-Angebote quasi anwendbar war. Aber es haben tatsächlich einfach viele gar nicht auf dem Schirm gehabt. Plus, es ist eigentlich immer ein klassisches Verbraucherschutzrecht gewesen, ne? Also viele, also ich eingeschlossen habe, bin immer davon ausgegangen, es ist ein B2C-Gesetz, dass B2B eben gar nicht anwendbar ist. Und da kam dann das Oberlandesgericht Celle und das war die Besonderheit, dass die zum ersten Mal gesagt haben, zum einen mal, nein, es gilt auch für ganz neue, moderne Online-Angebote, die eben auch so Lernerfolgskontrolle und Wissen vermitteln. Und es gilt auch B2B. Und das, insbesondere dieses B2B ist halt eben auch eingeschlagen, weil das viele gar nicht auf dem Schirm hatten. Genau.
Also, um das einzuordnen, das heißt, wenn ich jetzt an Endverbraucher verkaufe, dann hat man gedacht, immer wie du vorhin sagtest, da gilt das auf jeden Fall. Und so im B2B-Bereich, wenn ich jetzt an selbstständige Unternehmer verkaufe, da in der Regel nicht. Aber da sagst du jetzt genau, deshalb hat dieses Urteil auch so Wellen geschlagen. Die haben gesagt, doch auch Unternehmer sind darauf, ist das auch für Unternehmer anwendbar. Vielleicht kannst du nochmal uns abholen, so was ist das jetzt genau und was für Kriterien liegen dem Ganzen denn zugrunde? Also wann bin ich denn zertifizierungspflichtig?
Genau, also zertifizierungspflichtig nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz ist man eben immer dann, wenn Fernunterricht vorliegt. Das sind drei Voraussetzungen. Einmal entgeltliche Wissensvermittlung oder Fähigkeiten, also Wissen oder Fähigkeiten. Ne, also wenn man gewisse Lernziele anstrebt mit dem Programm. Dann, wenn es eine Lernerfolgskontrolle gibt, also eine Betreuung, wo man Fragen stellen kann, quasi der Lernerfolg so ein bisschen abgefragt wird. Und wenn es auf Distanz erfolgt, also ne, also man räumlich getrennt ist, wie ist das im Online-Bereich zu bewerten? Also immer, wenn man live quasi mit den Kunden, so wie wir jetzt beide, ne, zum Beispiel über Zoom oder über eine Plattform, die Leistung abwickelt, dann ist man quasi Präsenz, dann ist es eine Präsenzveranstaltung. Man spricht auch von asynchron und synchron Leistungselementen. Das wäre also dann quasi synchron. Und das wäre quasi, wenn das überwiegt, dieser Live-Anteil, ne, 50% überwiegt, dann ist es nicht mehr Fernunterricht. Aber wenn es eher so ist, man hat eine Lernplattform, ne, mit vorgefertigten Videos und die Person schaut sich das selber an, dann ist man schon eher im Bereich Fernunterricht. Genau.
Kannst du das noch so ein bisschen konkretisieren? Vielleicht mal so ein Beispiel von so einem Online-Kurs oder sagen wir mal so ein Coaching-Programm. Ich biete Q&A-Runden an. Ich habe eine Facebook-Gruppe, in der sich Teilnehmer austauschen können. Ich habe eine Videoplattform, auf der ich ganz viele Online-Inhalte zur Verfügung stelle, Videos zum Beispiel aufgezeichnete. Ich habe aber, wie gesagt, zum Beispiel, sagen wir, vielleicht auch einmal pro Woche einen Q&A-Call, in dem man mir synchron live Fragen stellen kann. Wie ist das jetzt einzuordnen? Wäre ich dann theoretisch zertifizierungspflichtig oder nicht?
Genau, also erstmal müsste man eben auch schauen, wie viel davon ist auf Distanz, wie viel davon ist räumlich getrennt. Ne? Überwiegen die Videos auf der Lernplattform, die man sich selber ansieht, oder überwiegen die Live-Anteile? Und da muss man eben beachten, wenn man jetzt so Workbooks an die Hand gibt, ne, die gehören zum asynchronen Teil. Und was man auch bedenken muss, wenn man jetzt Live-Angebote macht, wenn man die aufzeichnet, dann hat der BGH kürzlich entschieden, dann gilt es auch als nicht mehr live, sondern als asynchron. Genau, also man müsste wirklich immer aufs konkrete Angebot schauen, weil also die Gerichte schauen da in die Verträge rein, die gucken auf die Webseite, nehmen quasi jedes Indiz, was spricht dafür, dass hier erstmal zum Beispiel auch eine Lernerfolgskontrolle stattfindet. Da sieht der BGH schon seit 2009 sehr, sehr weit, also und hat das jetzt auch wieder bestätigt, dass wenn man jetzt einfach nur die Gelegenheit hat, Fragen zu stellen, zum Beispiel in so einem Gruppencall oder auf so einer Facebook-Seite, dass das eben schon reicht, um das Merkmal Lernerfolgskontrolle zu bejahen.
Ja, habe ich auch mal gehört. Genau, wenn ich irgendeine Art von Frage stelle, die über wie kann ich mein Passwort zurücksetzen hinausgeht, dass man da eigentlich schon dieser Lernerfolgskontrolle drin ist und da gar nicht rauskommt aus dieser Zertifizierungspflicht. Das ist vielleicht auch so ein ganz gutes Stichwort, Zertifizierungspflicht. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, es gibt so drei Komponenten. Wie könnte ich denn jetzt zum Beispiel mein Angebot, angenommen, ich würde sagen, ich will damit irgendwie nichts zu tun haben, das ist mir alles zu heiß, ich will gar nicht in diese Zertifizierungspflicht reinkommen. Was könnte ich dann konkret tun, um nicht zertifizierungspflichtig zu sein?
Also zunächst müsste man erstmal schauen, wird Wissen vermittelt? Das ist halt bei den meisten Online-Kursen, ne? Mentoring-Coaching-Programm ja der Fall, ne? Dass es gewisse Lernziele gibt und die verfolgt werden. Das heißt, da kommt man schon nicht so einfach raus. Und die Lernerfolgskontrolle ist eben auch, kommt man auch nicht so schnell raus, ne? Denn sobald irgendwie Fragen gestellt werden können, inhaltlicher Natur, bist du halt nach der BGH-Rechtsprechung zumindest bereits mit der Lernerfolgskontrolle. Das heißt, ein großer Regler ist quasi diese räumliche Distanz, wie viele Live-Anteile, ne, sind da. Und umso mehr Live-Anteile, Anteile vorhanden sind, umso eher ist man raus aus dieser Fernunterricht. Ne? Also da müsste man dann quasi ansetzen. Also ich empfehle immer eher da anzusetzen, als aus der Lernerfolgskontrolle rauszukommen, weil in so klassischen Coaching-, Mentoring-Angeboten ist es einfach schwierig zu sagen, ich beantworte gar keine Fragen. Ne? Geht, also reine Selbstlernkurse fallen da raus, aber dann darf man wirklich halt keine inhaltlichen Fragen beantworten, sondern wie du schon sagst, dann halt so technische Fragen oder so. Ne?
Okay, also könnte ich angenommen, es müsste mehr live stattfinden, synchron als asynchron, wahrscheinlich 51% quasi. Und das, genau. Das bedeutet, wenn ich, deshalb haben ja auch ein paar Leute aus der Branche angefangen, ihre Live-Calls nicht mehr aufzuzeichnen, weil man dann quasi sagen kann, okay, es findet halt auch vermehrt synchroner Unterricht statt, das wird halt nicht aufgezeichnet. Und wenn ich jetzt richtig verstehe, tendenziell mit jeder Sekunde Videomaterial mehr auf meiner Lernplattform, die ich zur Verfügung stelle, erhöht sich der asynchrone Anteil. Und ich käme aus einer Zertifizierungspflicht raus, wenn ich sagen würde, okay, ich zeichne Live-Calls nicht mehr auf. Und wie stellt man dann aber nachher fest, wenn ich das nicht aufzeichne, nicht nachweisen kann, müsste ein Protokoll führen. Ich habe so und so viele Live-Q&A-Calls gemacht, die gingen so und so viele Stunden. Und damit bin ich jetzt quasi, habe ich mehr Synchronanteil? Müsste ich das so machen? Mhm.
Genau, das, wenn es mal zum Rechtsstreit kommen würde, ne, dann guckt natürlich so ein Richter erstmal auf die Webseite, auf die Verträge, auf die AGB. Ne, also das hat auch der BGH jetzt wieder bestätigt, dass was vertraglich versprochen wurde, eben dann auch so ausgelegt wird. Wo die auch viel drauf gucken, ist, ob es so Wording gibt wie Akademie, Prüfung, Schule. Ne, alle, wenn ein Kurs so benannt ist, dann wird eben das, war auch in dem aktuellen BGH-Urteil so, dann wird eben davon ausgegangen, es ist ja schon ein Indiz dafür, dass es eine Lernerfolgskontrolle gibt, wenn du schreibst, man bekommt ein Zertifikat oder wir sind hier in der Akademie. Das sind so Indizien dafür, was sich das Gericht anguckt und dann natürlich in der mündlichen Verhandlung, was auch vorgetragen wird. Das ist ja immer das, was wir nicht sehen bei diesen Urteilen. Wir sehen ja nur den Sachverhalt, der da steht. Aber was dann da tatsächlich verhandelt wurde, ne, was jeder Einzelne dann vorgetragen hat, das spielt ja eine ganz große Rolle. Genau.
Ja. Okay, das heißt für mein Verständnis, ich glaube, das ist auch ganz interessant. Angenommen, ich würde sagen, okay, ich habe eine Mitgliederplattform, da sind auch so und so viele Videos drauf und ich mache vielleicht auch ein Live-Teilnehmertreff, ein Wochenende, sagen wir mal 2x8 Stunden, synchroner Unterricht, Workshop. Das wäre dann theoretisch, wenn ich sagen würde, okay, mein Mitgliederbereich hat irgendwie 14 Stunden Videomaterial. Der Live-Workshop würde jetzt angenommen auf dem Papier nach Zeitplan 16 Stunden dauern, 2x8 Stunden zum Beispiel. Hätte ich zum Beispiel ja mehr synchron als asynchron und wäre theoretisch raus.
Ja, also umso mehr individuelle Betreuung, ne, umso mehr 1-zu-1-Coaching so ein bisschen mit dabei ist, umso mehr ist man raus. Okay. Das hat jetzt auch der BGH bestätigt und auch die anderen Urteile, die danach kamen.
Das ist schon mal sehr interessant. Natürlich hier nochmal der Hinweis, wenn du das jetzt gerade hörst und du fragst, ist es bei mir jetzt auch so? Ich habe noch eine andere Nachfrage. Wie gesagt, Nicole bietet auf ihrer Website auch eine ZFU-Sprechstunde an. Okay, das ist schon mal sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Nicole. Gerichtsurteile sagst du jetzt schon regelmäßig. Ich glaube, das wäre nochmal sehr interessant, wenn wir die vielleicht mal durchgehen. Ich persönlich kann mich jetzt so an 4 Urteile erinnern. Vielleicht können wir die mal durchgehen, weil die haben teilweise auch unterschiedlich geurteilt. Ja. Das erste haben wir vorhin schon angesprochen, wo das Ganze losgetreten war, wo auf einmal alle ganz panisch waren. Oh Gott, OLG Celle. Jeder kennt auf einmal diese OLG Celle, was da passiert ist. Aber dann gab es ja noch weitere. Ich meine aus Köln, der BGH und jetzt ganz jung, ja, wir nehmen das jetzt gerade auf, Anfang Oktober 2025 und am 8. August vor gut 2 Monaten kam noch mal was. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen. Was war der Sachverhalt dieser Urteile, der Gerichtsfälle? Wie ist das ausgegangen? Was können wir daraus mitnehmen?
Ja, also nach dem OLG Celle gab es ein ganzes Patchwork an Urteilen. Viele haben sich dem Urteil OLG Celle angeschlossen, haben gesagt, ja, wir sehen das genauso. Aber insbesondere Oberlandesgericht Hamburg und München sind sehr unternehmerfreundlich. Ich möchte fast sagen, auch ein bisschen praxisrelevanter vielleicht als andere Gerichte und haben das alles ein bisschen kritischer gesehen, ne? Dass das Fernunterrichtsschutzgesetz eben ein veraltetes Gesetz ist, dass das auf neue Formate nicht passt. Und sehr unternehmerfreundlich haben gesagt, es ist eben nicht B2B, sondern ist es B2C. Aber es blieb letztendlich sehr, sehr vage. Ich hatte dann auch ganz viele Beratungen, wo es dann hieß, ach ja, das ist ja alles entschieden und so. Aber war es tatsächlich nicht. Es war immer so ein bisschen, wo lande ich jetzt, vor welchem Gericht und was wird dann, wird komplett anders entschieden. Und der BGH hat jetzt am 12. Juni quasi insofern Klarheit gebracht, als dass es das Gericht der höchsten Instanz ist, der Zivilgerichte, und sich die anderen Gerichte jetzt da auch mehr oder weniger dran halten müssen. Ne? Also ein Gericht muss sich nicht dran halten, aber in der Praxis wird es im Endeffekt so sein, dass man sich jetzt an die BGH-Rechtsprechung halten wird. Und die haben da jetzt ganz viel Klarheit reingebracht. Also diese ganzen Fragen, die in der Schwebe standen, haben die jetzt einmal quasi geklärt. Und da sollte man auch sich so am dran halten, an diese BGH-Rechtsprechung. Vielleicht einmal kurz, was sind so die wichtigsten Punkte gewesen? Also natürlich der ganz wichtige Punkt, das Gesetz gilt auch B2B. Das heißt, tatsächlich wurde die OLG-Zelle bestätigt, dass es eben auch für Unternehmer gilt. Der BGH stellt einfach nur darauf ab, wie ist die Rolle. Ne? Es ist eine lernende Rolle, es ist egal, ob es Verbraucher oder Unternehmer ist. Dann haben sie bestätigt, dass Videoaufzeichnungen eben zum asynchronen Teil gehören, wenn die Live-Aufzeichnungen aufgezeichnet werden, was auch bis dahin immer umstritten war. Ne? Also ist ja auch super verbraucherunfreundlich, habe ich auch immer argumentiert. Ne? Ist super verbraucherunfreundlich, wenn das nicht mehr aufgezeichnet wird. Aber da ist jetzt auch ganz klar entschieden worden. Und es hat tatsächlich auch bestätigt, seine bisherige Rechtsprechung zur Lernerfolgskontrolle. In dem Urteil selber hatte die Person quasi so einmal Gruppencalls in der Woche und konnte da Fragen stellen. Und konnte auch in einer Facebook-Gruppe Fragen stellen. Und das war auch so beworben, nicht ganz detailliert im Vertrag stehend, aber tatsächlich hieß das Angebot irgendwas mit Akademie, und da hat das Gericht gesagt, naja, aus der Programmbeschreibung im Zusammenhang mit dem Begriff Akademie kann man schon schlussfolgern, dass da eine Lernerfolgskontrolle stattfindet. Das heißt, die haben diese sehr, sehr weite Auffassung, dass jegliche Rückfrage oder Mail, ne, in inhaltlicher Hinsicht eine Lernerfolgskontrolle begründet. Da weiterhin quasi Vorsicht geboten ist. Ne, hatten natürlich jetzt auch Gelegenheit gehabt, da auch so ein bisschen praxisrelevanter zu sein und zu sagen, naja, aber sind bei dieser Schiene quasi geblieben. Aber das Gute ist, dass jetzt eben Klarheit herrscht, ja, und man jetzt eigentlich so ganz klare Aussagen vom BGH hat, an die man sich halten kann.
Okay, das heißt, Bundesgerichtshof, BGH ist der höchste, wie du schon sagst, ist höchste Instanz daran, wenn es jetzt andere Gerichte orientieren. Und ich glaube, also ich sehe jetzt gerade, es war, glaube ich, am 12. Juni 2025, da ging es, glaube ich, auch um so ein typisches High-Price-Coaching-Programm, glaube ich, mit mehrere 10.000 Euro, ich glaube, irgendwas 36.000 Euro oder irgendwie sowas. Und da hatte ein Kunde, glaube ich, geklagt und hat dann Recht bekommen. Und das war dann auch nochmal so die zweite Welle, die jetzt hier losgetreten war in dieser Online-Branche. Da gab es auf einmal nochmal ein Urteil, ja, und dann noch vom BGH, wo man so sagt, okay, das ist so quasi sehr verbraucherfreundlich. Und du sagst gerade schon, da gibt es jetzt Klarheit. Und dann ist vielleicht aber nochmal umso interessanter, was das Landesgericht München war, das, glaube ich, am 8. August 2025 geurteilt hat. Möchtest du uns da mal so ein bisschen reinholen?
Ja, gern. Also es gibt zwei prominente Urteile direkt nach dem BGH. Einmal das Landgericht Hamburg, das war im Juli, und das Landgericht München, jetzt gerade erst im August. Und natürlich versuchen die beiden so ein bisschen ihre Schiene aufrechtzuerhalten. Ne? Also so pro Unternehmer, Praxis, also für meines Erachtens, ist jetzt meine Meinung, praxisrelevanter. Muss man aber mit Vorsicht betrachten. Also Landgericht München war jetzt natürlich ein prominentes, ein sehr knappes Urteil, war aber sehr prominent aufgrund der Personen, die da Beklagte waren. Wenn man sich den Sachverhalt allerdings durchliest, was da angeboten wurde, ne, also auch wirklich klassisch, man hat eine Lernplattform, man hat Videos, die aufgezeichnet wurden. Nur wenn man sich den Sachverhalt im Urteil anguckt, müsste man eigentlich sagen, nach der BGH-Rechtsprechung ist auch das ein Fernunterricht. Jetzt ist es aber so ein bisschen ungünstig gelaufen. Der Kläger ist nicht in der mündlichen Verhandlung erschienen und konnte dann natürlich wahrscheinlich nicht nachlegen. Der Beklagte war da, die Beklagten waren da, konnten natürlich den Richter dann wahrscheinlich überzeugen, dass es sich eben um vornehmlich Live-Inhalte handelt, um eine Live-Betreuung. Also das Landgericht München hat gesagt, das ist ein Äquivalent zu so einer Präsenzbetreuung. Ne? Allerdings ja, nicht so wirklich ein ideales Urteil, weil der Kläger nicht vor Ort war und da nicht wirklich drum gekämpft hat. Deswegen sollte man es mit Vorsicht genießen, weil diese Sonderkonstellation so ist, ne? Und so ein Gericht nimmt einem das auch schon mal übel, wenn man nicht kommt. Und dann denkt man sich so, okay, da ist der andere nicht so wirklich überzeugt von seiner Position. Und man muss natürlich bedenken, also das Landgericht München ist natürlich nur, ne, zweite Instanz wäre Oberlandesgericht München. Und man muss natürlich auch beachten, was jetzt da im Termin verlaufen ist, das wissen wir ja nicht. Ne? Aber wenn ich nur auf den Sachverhalt im Urteil schaue, dann ja, wäre ich da vorsichtig. Es wurde ja so ein bisschen verkauft als Erleichterung der Coaching-Branche oder Erfolg der Coaching-Branche, aber so ganz, ich würde es eher ein bisschen nüchterner betrachten, ne, unter den Umständen. Beim Landgericht Hamburg hat auch pro Unternehmer entschieden und hat nämlich auch eine Aussage getroffen zu diesem ganz kritischen, wirklich kritischen Punkt, ob es ausreicht, dass wenn man jetzt per Mail eine Frage stellt, da wirklich schon eine Lernerfolgskontrolle gegeben ist. Und das Landgericht Hamburg hat gesagt, nein, für die ist das keine Lernerfolgskontrolle. Ne? Das muss wirklich inhaltlichen Bezug sein. Es muss wirklich was mit dem Lernerfolg zu tun haben. Und es darf nicht nur einfach eine Frage jetzt zu gewissen Themen sein. Aber auch da muss man sagen, das Urteil ist schon in der nächsten Instanz, wurde Berufung eingelegt. Ob das Oberlandesgericht das jetzt auch so sieht, sehe ich kritisch, ne? Weil auch da war wieder so ein ganz klassisch, ne, wie man es so kennt, Lernplattformen, Live-Formate aufgezeichnet. Also ob man in der zweiten Instanz quasi mit der Argumentation weitergehen wird, bezweifle ich, weil der BGH das eigentlich ganz klar festgelegt hat. Ne? Dass es eben schon, dass er ein sehr weites Verständnis von der Lernerfolgskontrolle hat.
Okay, richtig spannend. Das waren noch ganz neue Informationen für mich, gerade beim Urteil München, das habe ich auch nirgendwo so gelesen. Ich habe die Artikel gesehen mit den Überschriften, ja, Gewinn für die Coaching-Branche quasi. Aber wenn man da mal so ins Kleingedruckte schaut, das hast du ja dann zum Glück gemacht. Okay, Kläger ist nicht erschienen. Okay, was macht das für einen Eindruck? Ja. Super interessant. Und vielleicht auch da ganz spontan so die Nachfrage. Ich hatte dann auch so rausgehört, dass die Argumentation, die fand ich auch eigentlich ganz schlüssig, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wirklich stimmt, aber dass man quasi auch argumentiert hat, naja, das ist ein altes Gesetz, heutzutage haben wir die Möglichkeiten durch Zoom und so weiter, in derselben Qualität Fernunterricht anzubieten wie vor Ort beispielsweise. Kann man dazu was sagen? War das so nachher auch ein Argument, was vorgebracht wurde und ist das irgendwie haltbar?
Ja, also das ist natürlich so, ne, dass das jetzt ganz andere Zeiten sind und man viel mehr Präsenz hat, auch durch eine Lernplattform. Das ist ja nicht so, als würde man von seiner eigenen Lernplattform vollkommen entfernt sein und die Person würde da wirklich nur berieselt. Ne? Aber ja, also es greift halt insofern nicht mehr dieses Argument, als dass jetzt ja ne, ständige Recht, also der BGH entschieden hat, dass es jetzt eben drunter fällt. Und wir sind jetzt quasi in einer neuen Welt, wo man sich darauf einstellen muss, dass es drunter fällt. Ne?
Okay, also, dann fasse ich mal zusammen. Am Ende des Tages gibt es hier und da immer mal wieder vielleicht auch andere Entscheidungen von kleineren Gerichten. Aber wenn wir uns jetzt mal so den Großteil der Entscheidungen anschauen, dann sieht man halt, dass BGH, das größte Gericht quasi, hat geurteilt. Und daran müssen sich auch die meisten messen lassen. Und die haben halt gesagt, doch, ist schon anwendbar und, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf Unternehmer. Das war das BGH geurteilt, richtig?
Ja. Okay. Genau, genau. Ja, und ans BGH muss man sich insofern halten, also das heißt immer, Gerichte sind nicht gebunden, aber dass, wenn man ständig gegen BGH-Rechtsprechung verstößt, ist eben so ein Urteil rechtsfehlerhaft. Mhm. Ne? Und man müsste immer die Revision zulassen und das macht keiner, weil die hat natürlich keinen Erfolg. Wenn das Ganze doch mal zum BGH geht, entscheidet der nicht anders. Der bleibt bei seiner Linie. Deswegen in der Praxis werden sich die meisten Gerichte daran halten und Landgericht München hat sich ja auch auf das BGH-Urteil berufen, hat aber gesagt, die sind zum Entschluss gekommen, hier ist mehr Präsenz, ne? Hier ist mehr 1:1-Coaching, mehr Live-Anteile als jetzt die Lernplattform. Ne? Okay. Ob das dann tatsächlich so war, Wissen wir nicht, ne? Also glaube ich, da war jetzt auch ein bisschen Glück mit im Spiel, dass der Kläger nicht kam und da nichts anderes vorgetragen hat dann auch, ne? Ja.
Okay, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Detail. Gut, dass ich das jetzt ja auch mal so höre, weil, also das höre ich jetzt so zum ersten Mal, aber klar, natürlich macht das einen ganz großen Unterschied. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mal so in die nächste Sektion schaue, was kann ich jetzt als Anbieter eigentlich machen? Wenn ich jetzt merke, könnte irgendwie ZFU-pflichtig sein, was sind so meine realistischen Optionen? Was sind jetzt so meine nächsten Schritte, die ich gehen könnte?
Also erstmal natürlich darüber nachdenken, macht eine ZFU-Zulassung für mich Sinn? Ne, ist ja auch ein Qualitätssiegel, kann durchaus Sinn machen bei einigen Angeboten. Viele Angebote, gerade so im Coaching-Mentoring-Bereich, rate ich immer eher so davon ab, denn sobald du so eine ZFU-Zulassung beantragst, also erstmal ist es natürlich ein hoher bürokratischer Aufwand. Der Antrag ist gar nicht so einfach. Es bedarf eines pädagogischen Konzeptes. Es gibt ganz besondere Vorgaben. Also das ist gar nicht mal so einfach. Gebühren natürlich, die man auch noch zahlen muss. Aber so ein großer Nachteil ist, dass man sehr, sehr unflexibel wird. Ne? Also man lässt sich quasi ein Programm zulassen und an dieses Programm und dass man das auch so umsetzt, muss man sich auch halten, sonst könnte man auch abgemahnt oder werden oder Bußgeld zahlen, sodass man dann natürlich so ein bisschen starr ist. Ne? Also sobald man Änderungen machen will, müssen die auch wieder beantragt werden bei der ZFU. Und das ist natürlich für viele, gerade im Mentoring- und Coaching-Bereich, wo man auch erstmal sehen will, was kommt überhaupt gut an bei den Leuten. Ne? Was bringt denen was? Was bringt denen wirklich einen Lernerfolg? Das ist ja auch was man oft testen muss. Bietet sich dann eher nicht so an. Also erstmal so diese Überlegung, habe ich so ein ganz festes Programm, was auch wirklich unter Fernunterricht fällt, dann würde ich sagen, ja. Aber wenn man, ne, wie viele Angebote eben, nur auch mal überlegt, das anders zu gestalten oder so, ne, dann bietet sich es eher nicht an, weil wenn man dann halt diese ZFU-Zulassung quasi so ein bisschen, ja, so ein bisschen dran gebunden ist, ne? Das heißt ein bisschen. Man ist dann dran gebunden, genau. Oder man überlegt sich halt, okay, wie ist es jetzt aufgebaut? Da sollte man auch wirklich ehrlich mit sich sein. Ne? Also was zum Beispiel auch der BGH jetzt entschieden hat in seinem Urteil war, da waren Live-Inhalte optional, dazu buchbar, so ein Live-Coaching von Coaches. Und es war nicht so wirklich fester Teil des Programms. Und da haben die gesagt, das reicht halt nicht aus, ne, wenn es nur so optional ist. Ne? Das heißt, wenn man dann überlegt, ach, ich könnte ja noch dieses oder jenes dazu anbieten, sollte dann schon wirklich Hand und Fuß haben, dass wirklich der Live-Anteil, ich sage jetzt immer Live-Anteil, ne, weil ich mag diese Begrifflichkeiten asynchron, synchron nicht so sehr, aber dass der synchrone Teil dann wirklich überwiegt. Ne? Genau. Oder eben keine Lernerfolgskontrolle. Also bei reinen Selbstlernkursen sollte man auch mit sich ehrlich sein. Dann nicht nur ein Quiz anlegen bei EloPage oder so, weil das kannst du natürlich als Anbieter auch immer nachvollziehen. Also da ist man dann schnell wieder in der Lernerfolgskontrolle drin. Das sollte man dann auch durchziehen, dass man gar keinen Lernerfolg anbietet. Ja, keine Kontrolle.
Okay, ich fasse mal zusammen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich zertifizieren zu lassen, muss gleichzeitig wissen, dass das mit einem Rattenschwanz einhergeht. Ich muss mein
Ja,
Produkt
schon.
umstrukturieren, ich muss ein pädagogisches Konzept entwickeln und ich bin nicht mehr so flexibel. Das heißt, mein Programm wird dann starr, weil im Sinne von, das wird jetzt, so wie es jetzt gerade dann einmal ist, quasi zertifiziert und alles, was dann geändert wird, muss dann quasi neu zertifiziert werden, um zu gucken, entspricht er noch diesem Konzept und so weiter. Okay.
Ja.
Das heißt, oder ich versuche das irgendwie so zu gestalten, dass zum Beispiel der Live-Anteil höher ist und ich zeichne zum Beispiel nichts mehr auf, biete vielleicht irgendwie Workshops in Präsenz an oder dergleichen und dann geht das auch. Okay.
Genau.
Vielleicht noch eine Rückfrage, die mir jetzt gerade spontan kommt, die dazu ganz gut passt. Ich meine, mich zu erinnern, dass das auch abhängig davon ist, was für eine Art von Online-Kurs ich anbiete, ich meine vom Themenbereich. Ich glaube, so Stichwort Hobbys zum Beispiel, die sind nicht zertifizierungspflichtig. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz was
Genau.
mit reinbringen. Was genau bedeutet das?
Genau, Freizeit fällt da quasi nicht runter. Kommt natürlich immer wieder auf den Fall an. Ne? Es gibt einen prominenten Fall, da ging es darum, einen Bootsführerschein zu machen. Das fiel dann doch wieder unter das Fernunterrichtsschutzgesetz, weil es eben doch irgendwie so ein ja, so einen beruflichen, gewerblichen Bezug hatte. Aber im Grunde genommen alles, was unter Freizeitaktivitäten fällt, ne? Also wenn es zum Beispiel wirklich nur so Kurs ist, meditieren, und ich biete da, ne, so einfach für dich, für dich persönlich Sachen an, dann fällt das raus, genau. Muss man aber auch immer auf den Einzelfall schauen, ne? Ob das nicht verschwimmt und ja. Aber Freizeitaktivitäten, so wie man es kennt, fallen raus, genau.
Könnte ich mir also sowas vorstellen, wie ich weiß, kannst du natürlich jetzt wahrscheinlich immer so eins zu eins bestätigen, aber vielleicht sowas wie, keine Ahnung, Pilze sammeln oder Kräuter sammeln, vielleicht irgendwas in der Küche zusammenrühren oder irgendwie sowas, habe ich zum Beispiel auch ein, zwei Kundinnen, würdest du sagen, das wäre jetzt tendenziell eher so ein Fall, wo man sagt, das ist Freizeit, wenn ich irgendwie Kräuter sammle, mir irgendwie selbst daraus einen Tee koche oder irgendwie sowas, das wäre dann eher Freizeit und eher nicht zertifizierungspflichtig.
Ja, würde ich jetzt sagen, tendenziell. Ne? Okay. Aber wie gesagt, da muss man wirklich immer schauen, weil es eben auch schon diese Zwischenfälle gab. Einen Bootsführerschein hätte ich jetzt zum Beispiel der Freizeit zugeordnet. Genau, aber in dem Urteil wurde es halt anders gesehen.
Okay, das heißt, ich kann mich zertifizieren lassen, ich kann versuchen, aus der Zertifizierungspflicht rauszukommen. Oder dritte Option, hatte ich vorher noch gar nicht erwähnt, ich kann auch einfach mit dem unternehmerischen Risiko leben. Wenn ich sage, es könnte zum Beispiel auch sein, Unternehmertum ist nun mal so ein bisschen Risiko und das ist es mir vielleicht wert. Ich meine, man muss ja auch mal realistischerweise sagen, es müssen ja auch Kunden wirklich erstmal diesen großen Schritt gehen, vor Gericht zu ziehen. Ich muss mich an einen Anwalt wenden und das alles vortragen. Ist ja auch nervenaufreibend. Dann fragt man sich auch schon mal schnell, ist es mir das jetzt wert? Das muss man natürlich auch so sagen. Das wäre natürlich theoretisch auch eine Option.
Ja.
Okay. Gehen wir mal ganz kurz vom Worst Case aus. Ja, ich verkaufe das jetzt weiter ohne ZFU-Zulassung. Was kann so im schlimmsten Fall passieren?
Also wenn man das Angebot quasi verkauft und man bräuchte eine Zulassung und man hat sie nicht, dann führt das dazu, dass der Vertrag nichtig ist. Und jetzt, wie du schon sagst, müsste der Kunde, wenn der Kunde kommt und sagt, der Vertrag war die ganze Zeit nichtig, würde das ganze Vertragsverhältnis rückabgewickelt. Das heißt, der Kunde könnte seine Zahlung zurückverlangen, auch wenn er schon, sagen wir mal, 4 Module angesehen hat, schon bei einem Live-Treffen dabei war, muss es zurückgezahlt werden, denn es gibt keinen, und das hat das BGH auch nochmal bestätigt, keinen Wertersatz dafür, dass da schon Sachen konsumiert wurden. Das wäre so das, was heißt Worst-Case-Szenario, aber quasi der Kunde will aus dem Vertrag raus. Mhm. Ne? Also da versucht man erstmal alles Mögliche, Widerruf, Kündigung, und da hätte man dann natürlich, wenn man Fernunterrichtsangebot hat, so einen Weg raus aus dem Vertrag, ne? Dass man sagt, das ist Fernunterricht, ich möchte das rückabgewickelt haben, genau. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen eindeutiger durch den BGH, ne? Weil die Anwälte sagen werden, hier, der BGH hat es klar entschieden. Ne? Was ich eher nicht so sehe, also wird sich auch in den nächsten 2 Jahren ändern, ist, dass man jetzt von einem anderen Wettbewerber abgemahnt wird, ne? Also sagen wir mal, es gibt jetzt einen Kursanbieter, der bietet Kurse an für das Thema Social Media Marketing und würde eben unter diesen Fernunterricht fallen. Dann könnte man eben von anderen, die das Gleiche betreiben, mit gleichem Umsatz, ne, so gleicher Adressatenkreis, abgemahnt werden. Wettbewerbsrechtlich könnte sagen, du hast keine ZFU-Zulassung. Aber dieses Risiko schätze ich derzeit noch ein bisschen gering ein, weil es eher so ist, dass die meisten keine haben werden und sich da eher selber zurückhalten. Mhm. Es kann sich natürlich sein, dass jetzt in den nächsten 2 Jahren, wenn man sich selber die Mühe macht, da eine Zulassung zu besorgen, das ist ja wirklich mit viel Aufwand verbunden, dass dann in den nächsten 2-3 Jahren auch sowas abgemahnt wird, wenn man Mitwettbewerber hat, die das quasi, den das so ein bisschen sauer aufstößt. Ne? Wenn man selber so alles macht, um eine Zulassung zu bekommen, das ist ja in ganz vielen Bereichen so, dann will man das dann auch nicht, dass ein anderer, der da vielleicht noch erfolgreicher ist oder genauso erfolgreich, das nicht machen muss. Aber das, denke ich, ist momentan noch gering, weil viele auch abgewartet haben, wie sich die Rechtsprechung entwickelt. Jetzt ist es ein bisschen klarer, sodass in den nächsten 2-3 Jahren da eben auch mal mit einer Abmahnung gerechnet werden kann. Und was natürlich auch passieren kann, aber das denke ich, das Risiko ist auch eher noch gering, ist, dass die ZFU selber ein Bußgeldverfahren einleitet, weil sie merkt, aha, das ist ein Fernunterricht. Aber seien wir ehrlich, die werden gerade genug zu tun haben, weil sich viele eben jetzt zulassen werden. Und sehe ich also auch momentan noch eher als gering an. Aber so diese 3 Risiken gibt es. Einmal, dass der Kunde aus dem Vertrag raus will, dass andere, die das Ähnliche machen, dich abmahnen. Oder dass eben die Behörde an sich ein Bußgeldverfahren einleitet, weil sie sagt, du bist doch im Fernunterricht.
Okay, ja. Verstanden. Gibt es da irgendwelche Verjährungsfristen im Sinne von, Och, ich habe 2012 mal irgendwo ein Online-Coaching gemacht und das war ja ganz teuer und da war ich nicht zufrieden mit. Und naja, heute, 13 Jahre später, gucken wir mal. Also funktioniert das theoretisch, weil das ist so das Schreckgespenst, was ich glaube ich auch häufig so an Wände gezeichnet sehe. Nicht, dass dann irgendwelche Kunden von vor 5, 8, 9, 10 Jahren kommen und auf einmal sagen, hey, ich hätte jetzt gerne irgendwie mein Geld zurück.
Ja, also solche Verjährungsfristen gibt es auf jeden Fall. Ja, kommt immer auf den Einzelfall an, aber du hast natürlich recht. Also so ganz alte Verfahren dürfte das nicht mehr gelten. Wobei eben, ne, man kennt es aus dem Widerrufsrecht, ne, nach einer gewissen Zeit ist Schluss. Aber ja, kann ich jetzt nicht bewerten, weil bei wem das jetzt so der wer da jetzt so safe wäre. Ne?
Okay.
Ja.
Dann vielleicht noch zwei Schlussfragen. Gibt es für dich auch irgendwas Positives aus dieser ganzen Geschichte, was man jetzt ableiten kann von den Urteilen zum Beispiel, gerade auch für die Branche, Online-Kurse, Online-Coaches und dergleichen?
Ja, also ich habe damit gerechnet, dass der BGH so entscheidet, weil der BGH ist sehr, sehr verbraucherfreundlich. Daher war das, glaube ich, auch erwartbar, dass das so ist. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil ich eben finde, dass viele gute Unternehmer wirklich tolle Angebote haben, die jetzt irgendwie so geändert werden müssen, dass es eigentlich nicht mehr verbraucherfreundlich ist. Ne? Also ne, zum Beispiel die Aufzeichnung nicht mehr zur Verfügung stellen. Positiv ist natürlich, dass man jetzt, und das habe ich in den letzten Monaten und Jahren auch wirklich oft gehabt, so super unseriöse Kursanbieter, dass man da jetzt nochmal so einen Weg raus hat, wenn die darunter fallen. Ne? Also weil das gibt es einfach, das kann man auch nicht wegdiskutieren, habe ich auch immer wieder, ne, dass gerade auch sehr seriöse Plattformen genutzt werden. Da wird dann ein Online-Kurs angelegt, telefonisch wird die Person dann da so durchgeleitet, dass sie aufs Widerrufsrecht verzichtet und irgendwie gar nicht sich mehr Gedanken machen muss und dann eigentlich keine richtige Leistung dafür erhält. Das gibt es wirklich und da ist natürlich ganz schön, dass man da jetzt nochmal so einen Weg hat, zu sagen, auch B2B, ich meine, Unternehmen, als, selbst wenn man als Unternehmer ist, man ja auch in gewisser Weise schutzwürdig, sehe ich nämlich nicht so, dass man als Unternehmer immer alles wissen muss und ne, in businessrechtlicher Hinsicht. Das finde ich ganz gut, dass man da jetzt auch so nochmal so einen Weg raus hat.
Das muss ich tatsächlich.
Aus solchen super unseriösen Angeboten.
Das muss ich auch unterstreichen. Tatsächlich sehe ich das ganze Thema auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass solche Anbieter, wie du vorhin gezeichnet hast, für die ist das schlimm, aber wiederum, das freut mich, weil ich versuche, mit meinen Produkten erfolgsorientiert aufzubauen, Kundenergebnisse einzusammeln, Kunden zufriedenzustellen. Und ich glaube, so richtig Gedanken müssen sich eigentlich nur diejenigen machen, die halt auf die schnelle Mark aus waren. Und es ist auch gut, dass da mal Riegel vorgeschoben werden und es dann auch Möglichkeiten gibt für typische High-Ticket-Coaches, die aber leider nicht High-Ticket liefern, sondern nur gerne das im Geldbetrag anfordern, dass eben denen auch nicht mehr ganz einfach gemacht wird. Und ich glaube auch unterm Strich, das ist eine tatsächlich ganz gute Entwicklung, gerade für seriöse, gute Anbieter, deren den Kundenerfolg wirklich am Herz liegt. Selbst wenn man sich nachher dazu entscheidet, sich nicht zertifizieren zu lassen, weil das ist dann irgendwie ein zu starres Konzept. Ich muss meine Produkte anpassen. Das ist eine laufende Branche zum Beispiel. Das wäre auch kein guter Kundenservice, wenn ich denen jetzt ein Produkt hinstelle für die restlichen 10 Jahre und die Neuerungen zum Beispiel nicht betrachte. Okay, vielleicht können wir abschließend noch einmal so zusammenfassen. Ja, was ist für dich jetzt unterm Strich, wenn ich jetzt hier bin und denke, was sollte ich jetzt machen? Wie sollte ich jetzt agieren? Was wären so meine nächsten Schritte? Und dann vielleicht auch, wo kann ich mich denn an dich wenden, wenn ich zum Beispiel mehr Klarheit in meinem individuellen Fall haben möchte?
Also ich würde mir erstmal die Kursstruktur ansehen, schauen, was ist asynchron, was ist synchron. Ne, das ist immer schwierig zu bewerten, ich verstehe das auch. Ne, aber man muss irgendwie eine Einschätzung machen, denn sollte es zum Rechtsstreit kommen, muss man es auch so vortragen und sollte jetzt nach dem BGH-Urteil zumindest einmal nachweisen, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat. Dann stellt der BGH auch immer wieder auf die vertraglichen Grundlagen ab. Also der schaut immer wieder in den Vertrag rein. Da sollte man sich bewusst machen, einmal in den Vertrag schauen und die AGB, aber eben auch, dass der Webauftritt, ne, also dass das, was man da so für Werbung mitmacht, Newsletter, dass da auch Vorsicht geboten ist, was man so verspricht. Ne? Also wenn man jetzt verspricht, du kannst Fragen stellen und du kannst alles Mögliche, dann kann einem das natürlich später zugerechnet werden. Das heißt, da einmal ein kritisches Auge drauf auch, nicht nur auf den Vertrag, nicht nur auf die AGB, sondern eben auch mal auf die Landingpages, ne, auf die Newsletter, was schreiben wir da so. und wollen wir das da so stehen haben, ne? Also zum Beispiel bei einem reinen Selbstlernkurs, dass man nicht zu viel Versprechungen macht, was so Fragen anbelangt, ne? Da gibt es eine FAQ und man kann technische Fragen stellen, aber dass man da so ein bisschen sich dann auch dran hält. Denn man muss immer beachten, individuelle Abreden gehen AGB und Verträgen vor, ne? Und wenn dann im Gerichtsverfahren rauskommt, ach, man hat telefoniert und da wurden irgendwelche Zusagen gemacht, also dass man da auch ein bisschen vorsichtig ist. Ne, wir hatten auch vorhin gesagt, so Begrifflichkeiten, Zertifikat oder wenn man so Lust hat, selbst bei einem Selbstlernkurs ein Zertifikat auszustellen, dass man da so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ne? Oder eben so Wordings wie Akademie, Uni, solche Sachen, dass eben da auch schon ein Indiz dafür besteht, dass es eine Lernerfolgskontrolle ist. Und dann, ja, wäre ich auch vorsichtig, viele Plattformen, ne, also ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber so diese klassischen Lernplattformen geben jetzt auch viele Hinweise. Da muss man auch immer so ein bisschen kritisch sein. Also die sind von Anfang an immer mal auch so ein bisschen juristisch nicht ganz sauber gewesen. Also jetzt gar nichts gegen die ganzen Lernplattformen, aber das versteht man auch schnell falsch, ne, dass man da vielleicht auch noch, wenn man da Bedenken hat, das wirklich doch mal doch anwaltlich prüfen lässt, ne? Und sich nicht unbedingt immer auf die Aussagen von den Lernplattformen verlässt, weil die müssen sich natürlich absichern, also gerade wenn die im Reseller-Modell die Sachen anbieten und selber Verkäufer sind. Aber das passt auch nicht immer so ganz, was dann da steht. Also da auch noch mal ein bisschen vorsichtig sein und dann im Zweifel halt von einem Anwalt prüfen lassen. Genau. Also ich biete zum Beispiel so eine ZFU-Sprechstunde an. Ja, das ist auch so ganz niedrigschwellig. Wir gucken uns einmal das komplette Angebot an. Ne? Also da tauche ich nicht in AGB oder Verträge ein. Das wäre dann alles zusätzlich quasi, wenn wir zu dem Ergebnis kommen. Das ist notwendig. Aber dass wir einmal schauen, was ist so dein Angebot? Und wie ist das zu bewerten und macht eine ZFU-Zulassung vielleicht doch Sinn? Ne?
Genau, ja. Das kann ja auch durchaus das Ergebnis sein.
Genau.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt noch weitere Fragen habe, tiefer eintauchen möchte, kann ich mich an dich wenden. Wo finden wir denn mehr Informationen zu dir, Web und vielleicht auch Social Media, falls du hast?
Ja, gern. Also ich bin auf Instagram und LinkedIn und nicoleschütt.de auf Instagram. Und Kanzlei nicoleschütt.de, glaube ich, oder Rechtsanwältin Nicole Schütt auf LinkedIn und auf meiner Webseite www.nicoleschütt.com, also auch ganz einfach, da kann man auch direkt so eine Sprechstunde buchen, genau, und natürlich immer gern per Mail info@kanzlei-nicoleschütt.de anschreiben, das ist immer so der beste Weg zu mir, per Mail.
Super, vielen, vielen Dank, Nicole. Sehr aufschlussreich. Ich denke, dass du eine Menge Fragen beantwortet, vielleicht aber auch für den einen oder anderen noch aufgeworfen. Aber dafür ist dann ja diese U-Sprechstunde hilfreich, gerade wenn es um die individuellen Fälle geht. Ich danke dir viel, vielmals. Danke, dass du hier im Podcast warst und die Zeit dir genommen hast.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke dir. Mach's gut.